So, ja, und dann begrüße ich alle nochmal recht herzlich zum zweiten öffentlichen Teil unserer 53. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung, Fortsetzung vom gestrigen Tage. Wir sind jetzt mittlerweile angekommen bei Top Nummer 11, ED 25-1 zum Risk Mitigation Accounting. Haben ja schon mehrfach besprochen und diskutiert, und der aktuelle Sachstand ist der, dass wir ergänzend zu der öffentlichen Covernote, das vielleicht noch fürs Publikum als Hintergrund eine nicht öffentliche Unterlage haben zum Diskussionsstand, also die Prosa unserer Befassung und auch insbesondere der Befassung in den Unterarbeitsgruppen, und dann zum Zweiten auch einen Entwurf haben einer etwaigen Stellungnahme zu dem Draft. Ich denke, wir werden dann jetzt auch nochmal gegen Ende der Befassung so ein bisschen skizzieren, was der weitere zeitliche Fahrplan dann ist, dadurch, dass die Kommentierungsfrist ja nochmal verlängert worden ist und uns dann da auch eine gewisse Flexibilität gibt in der Beantwortung, dass wir jetzt also sklavisch nicht da über die Sommerpause was übers Knie brechen müssen. Aber das machen wir dann vielleicht hinten raus nochmal. Jetzt ansonsten, Jan, würde ich dir erstmal die weitere Befassung übergeben, was die inhaltliche Diskussion angeht.
Ja, dann übernehme ich und komme direkt mal auf den Entwurf der Stellungnahme zu sprechen, so wie er ja jetzt vorliegt. Ich will nur noch mal ganz kurz erwähnen, ich hatte ja, ich hoffe, alle haben es gesehen, am Montag eine überarbeitete Entwurfsfassung verschickt, und das ist natürlich die Version, mit der wir jetzt arbeiten, beziehungsweise über die wir jetzt sprechen wollen. Also, wie schon eben erwähnt, Ziel wäre, dass wir uns verständigen, ob die Inhalte und auch die Struktur des Stellungnahmeentwurfs so in Ordnung sind und so auch stehen bleiben sollen. Und ich habe noch in dem Entwurf an zwei oder drei Stellen eine ausdrückliche Frage, die werde ich natürlich beim Durchgehen dann auch laut ansprechen. Zunächst will ich nur kurz erläutern, wie die Struktur entstanden ist und warum sie so ist. Also, wie gewöhnlich, natürlich haben wir die wesentlichen Aussagen in einem Anschreiben, Coverletter, zusammengefasst, und dann gibt es 12 Seiten Anhang. Da werden dann die einzelnen Fragen und zugehörigen Antworten ausführlich dargestellt. So, und das Anschreiben hat ja so praktisch 4 Teile, könnte man sagen. Und der erste Teil, wo ein bisschen beschrieben wird, wie wir unsere Meinungsfindung vorgenommen haben, schien mir deswegen wichtig, weil wir ja einerseits zwei verschiedene Unterarbeitsgruppen haben und ja auch verschiedene Branchen mit dem Thema unterschiedlich befasst sind und auch unterschiedlich betroffen sind. Und ich fand es wichtig, und auch nach den Diskussionen in beiden Unterarbeitsgruppen, dass wir das voranstellen. Und da steht ja unter anderem eben auch, dass wir zwei Unterarbeitsgruppen hatten, die dann zwei bestimmte Branchen abdecken. Und der Hinweis, dass die Detailanmerkung im Anhang, also im Wesentlichen natürlich von der hauptbetroffenen Branche, der den Banken geprägt sind. Hier sei vielleicht noch mal eine interessante Überlegung angesprochen, und zwar gab es in der Unterarbeitsgruppe Banken mal die Idee, dass wir in der Stellungnahme praktisch ausschließlich die Bankensicht darstellen, weil doch die anderen Branchen davon nicht betroffen sind, beziehungsweise die Versicherer, die es zumindest ausführlich diskutiert haben, klar sagen, das Modell können wir gar nicht anwenden. Das klang an sich erstmal plausibel, aber natürlich habe ich überlegt, wir haben nun mal auch andere Branchen zumindest einbezogen, auch wenn die sich unterschiedlich intensiv geäußert haben. Und letztlich ist es schon auch aus Sicht unserer Organisation legitim, wenn wir uns jetzt nicht nur auf die Hauptbranche beschränken, sondern das schon insgesamt abdecken. Und insofern haben wir das dann so gemacht, dass also zumindest dieser Eingangsabsatz hier steht, der das ein bisschen klarstellt. Und dann ist so, dass natürlich der Hauptteil der Anmerkungen oder auch Antworten schon die Sicht der Bankenbranche abdeckt, aber natürlich sind auch wesentliche Aussagen, die die Versicherungsbranche getroffen haben, enthalten. So, und da komme ich zu einem zweiten Punkt, nämlich wir haben es so strukturiert, dass wir das, was die Versicherungsbranche dazu aussagt, haben wir gebündelt und etwas ausführlicher als Antwort zu Frage 11 formuliert, was ja ein bisschen mehr umfasst als nur die eigentliche Frage 11 darstellt. Das war, glaube ich, auch so im Sinne der Unterarbeitsgruppe. Es gibt dann nur noch an 3 Stellen, nämlich in den Antworten zu Frage 1, 2 und 3, jeweils einen kurzen Satz, der quasi einen Exkurs darstellt, der dann nur auf die Versicherungsbranche hinweist und dann aber nochmal einen Verweis auf die Frage 11 darstellt. Es wäre nochmal zu überlegen, ob es gut ist, wenn wir an diesen drei Stellen, weil das die ersten drei allgemeineren Fragen sind, ob wir dort diesen kleinen Einschub lassen und dann im Übrigen auf Frage 11 verweisen oder ob jemand sagt, es wäre besser, wenn man es ausschließlich nur in der Antwort auf zu Frage 11 bündelt. So, dann gehe ich mal weiter. Wir haben dann natürlich, wie man üblicherweise, haben wir dann erstmal so die allgemeinen, die Meinung allgemein zusammengefasst. Und da haben wir dann wie in der Diskussion natürlich auch in der Stellungnahme getrennt, was wird befürwortet, was ist kritisch und was ist möglicherweise kritisch, jedenfalls unklar. Diese Dreiteilung hat sich ja durch alle Diskussionen so gezogen und das habe ich dann auch erstmal nochmal so unterschieden, teilweise noch hier ein bisschen farblich markiert, aber das ist natürlich nur für den Entwurf da. So, und dann haben wir, nachdem das auch in den Arbeitsgruppensitzungen so deutlich wurde, habe ich gedacht, dass wir mal für die Branchen Banken, Versicherer und die übrigen einfach kurz zusammengefasst das Meinungsbild schon im Coverletter darstellen. Das ist dann hier der dritte Abschnitt. Und wir haben auch in den Unterarbeitsgruppen jeweils mal dieses Kondensat, sagen wir mal, dieses Fazit, haben wir auch so diskutiert und das haben wir dann auch damals in der jeweiligen Sitzung so protokolliert. Deswegen kann man das auch gut so vorne in wenigen Sätzen vorab formulieren. Und dann schließlich gab es noch den Hinweis zu den Feldstudien. Das war erstmal wichtig, weil wir als DSC natürlich selbst an Feldstudien nicht beteiligt sind, aber weil wir wissen, dass die, die sich bei uns eingebracht haben, diese gerade durchführen. Deswegen haben wir da noch so einen kleinen Abschnitt zum Thema Feldstudien oder Feldarbeit eingefügt. So, das erstmal die Struktur des Anschreibens bzw. der Zusammenhang zu dem Rest, zu dem langen Anhang. So, jetzt wollte ich gerne mal hören, hat jemand Einwendungen oder ist jemand nicht ganz einverstanden mit der Struktur im Coverletter? Okay, also ich höre keine Einwendungen, Daumen hoch teilweise. Dann klingt das so, als ob alle mit der Struktur des Coverletter so einverstanden sind. Gut, dann will ich noch auf eine konkrete Frage kommen, die habe ich ja auch in so einem Kommentar formuliert, und zwar geht es um die Tatsache, dass das Modell, was im Entwurf vorgeschlagen wird, ja zunächst mal auf die Risikoart Zinsanpassungsrisiko begrenzt ist. Und wir haben in den Diskussionen zwei Aussagen getroffen, die so lauten, nämlich zum einen, ja, also es ist akzeptabel, dass man aufgrund dieses neuen Modells, was ja jetzt erstmal entwickelt wird und dann gegebenenfalls später auf andere Risikoarten ausgeweitet werden könnte, ist es akzeptabel, dass man es auf eine Risikoart begrenzt und damit faktisch auch auf eine Branche. Im nächsten Absatz aber kommt dann die tatsächlich auch getroffene Aussage, dass man sagt, also konzeptionell ist es natürlich nicht richtig, das Ganze nur auf eine Risikoart einzugrenzen, was neben anderen Punkten natürlich ein kritischer Kommentar zum Modell insgesamt ist. So, und jetzt habe ich nochmal die Frage gestellt, ob es in Ordnung ist, dass wir diese beiden Aussagen so gegenüberstellen und dann entsprechend einbetten oder ob jemand sagt, nee, das ist widersprüchlich, das sollte man so nicht lassen. Dann stellt sich die Frage, ob wir den Satz, wir sind vorläufig einverstanden, dass angesichts dieses neuen Modells die Risikoart eng eingegrenzt ist. Dann könnte man diesen Satz nämlich rausnehmen. So, deswegen würde ich mal konkret fragen, ist jemand der Meinung, wir sollten diesen ersten Satz rausstreichen? Ah, Gero, bitte.
Natürlich wäre es schöner, wenn man ein Modell hätte für alle Risiken. Aber das steht jetzt nochmal nicht, liegt nicht auf dem Tisch und ich glaube, das ist auch illusorisch. Von daher können wir da meines Erachtens gar nicht dem Ansatz widersprechen. Ansonsten ist das ganze Modell schon an der Stelle tot. Man kann es natürlich versuchen, etwas widerspruchsfreier zu formulieren, das zur Kenntnis zu nehmen und mehr als Wunsch äußern. Ob das wirklich möglich ist, tatsächlich dieses Modell auf andere Risikoarten zu übertragen, da bin ich mal gespannt. Aber ja, wenn wir an der Stelle schon gegentreten, dann kann man sich sich den ganzen Rest sparen, meines Erachtens.
Weitere Gedanken? Gut, okay, dann halte ich mal fest, Gero, dein Kommentar bedeutet ja faktisch, dass ich es vielleicht noch so ein bisschen anpasse, dass es nicht ganz so gegensätzlich klingt. Das halte ich dann mal fest. Okay.
Ja.
Dann würde ich sagen, ich will noch einmal hören, gibt es sonst noch etwas, was zum Coverletter zu sagen ist? Das scheint nicht der Fall. Gut. Dann gehen wir mal in den Anhang. Ja, ganz offensichtlich ist der Anhang so strukturiert wie der Entwurf auch. Also wir haben 11 Fragen. Entsprechend habe ich die ganzen Meinungen und Aussagen so geclustert, dass sie den Fragen zugeordnet werden können. Teilweise bestehen ja die Fragen auch noch aus mehreren Teilen. Wir beginnen mal mit Frage 1 natürlich. Da geht es ja ganz allgemein um Zielsetzung und Anwendungsbereich. Und hier ist, wie ich schon eben angedeutet habe, natürlich erstmal ausführlich die Meinung, die die Banken vertreten. Und wir haben aber hier den einen Einschub, wie die Versicherungsarbeitsgruppe sich dazu geäußert hat. Und ja, jetzt ist die konkrete Frage, wenn wir sagen, die Aussagen zu den Fragen 1 bis 10 sind praktisch das, was in der Bankenbranche diskutiert und festgestellt wurde. Ist es sinnvoll, dass wir trotzdem diesen einen Einschub, hier geht es ja gerade um Zielsetzung und die Zielsetzung ist aus Bankensicht schon angemessen und deswegen ist also auch überhaupt der Bedarf für ein solches Modell grundsätzlich vorhanden und das ist aus Sicht der Versicherer aber anders. Also da ist der Bedarf, die Relevanz für ein solches Modell prinzipiell nicht so groß. Und deswegen schien es gut, wenn man gleich zu dieser generellen befürwortenden Aussage diesen Einschub macht. So, das ist die einzige Frage, die ich jetzt konkret stellen möchte. Und deswegen würde ich gerne mal hören, ob jemand der Meinung ist, wir sollten diesen Einschub hier nicht lassen, sondern lieber streichen. Jens, bitte.
Ich finde den Einschub eigentlich ganz gut. Schade. Er schadet sicherlich nicht, ich finde ihn sinnvoll.
Jero?
Eine Unterarbeitsgruppe Banken wurde ja diskutiert, ob man die Versicherungsaspekte nur dann an einer Stelle bündeln sollte. Hier bin ich aber beim Jens, es schadet ja nicht, der Hinweis. Ich glaube, das ist dem Empfänger, dem ISBE, bekannt. Aber da nochmal darauf hinzuweisen, nach Vollständigkeitshalber, finde ich, macht die Argumentation jetzt nicht unbedingt kaputt.
Okay.
Gut, ja, dann hat jetzt organisatorische, ich habe einen kurzen organisatorischen Hinweis, weil Carsten im Chat fragte, wo wir gerade sind. Vielleicht kannst du die Datei einfach mal teilen, wenn das geht.
Das ist ja logischerweise kein Problem. So, also ich habe natürlich die Datei geöffnet, die ich am Montag in meiner zweiten E-Mail verschickt habe. Das ist dann die, ich habe es da glaube ich Entwurf 2 genannt und das ist die ich jetzt geöffnet habe. Also ich bin jetzt, ja, gut, ich lasse es jetzt am Bildschirm, das ist vielleicht einfacher, auch wenn es möglicherweise viel zu klein ist. Gut, also ich habe vernommen, dass jetzt es gar nicht so verkehrt ist, wenn man hier die kurze, knackige Aussage lässt. Sie ist ja auch optisch getrennt. Insofern kann man, glaube ich, sehen, dass das wie ein kleiner Extrakt ist. Und von daher habe ich das Gefühl, dann sind alle anderen einverstanden. Und dann würde ich diesen Absatz so wie er war lassen. Und damit ist die Frage beantwortet. Okay, gut. Gibt es sonst noch Anmerkungen zu dieser recht umfangreichen Antwort zu Frage 1? Das ist nicht der Fall. Gut, dann haken wir mal den Teil ab. Ich blätter mal nach unten und wir kommen zur Frage 2. Die betrifft ja die sogenannten Underlying Portfolios, also die Gesamtheit sämtlicher Verträge, Transaktionen, Items, könnte man auch sagen, die grundsätzlich für diese Portfolien zulässig sind. So, und auch hier ist, außer dass natürlich die Aussagen, wie sie dann im Detail getroffen worden, ist hier eine Sache hervorzuheben, nämlich ähnlich wie eben. Wir haben im Kreis der Bankenarbeitsgruppe ja festgestellt, dass das, was einbeziehbar ist in die Underlying Portfolios, prinzipiell alles in Ordnung ist. Da ist nichts überflüssig, aber auf der anderen Seite fehlt eine Menge. Und dann haben wir ausführlich beschrieben, was davon fehlt und warum das zu eng ist. Und dann ist aber in diesem Zusammenhang natürlich wichtig, dass aus Sicht eines Versicherungsunternehmens diese Gesamtheit der Underlying Portfolios ja völlig anders zu beurteilen ist. Nämlich, Versicherungsverträge sind ja in diesem Modell nicht zulässig. Das wäre natürlich ein wesentlicher Punkt für Versicherungsunternehmen. Aber zugleich ist auch der Hinweis wichtig, allein Versicherungsverträge einbeziehen zu können, reicht noch lange nicht. Und deswegen war es auch hier, glaube ich, sinnvoll, diese kurze Aussage aus Sicht der Versicherer einzuschieben. Ebenfalls dann optisch markiert, so dass man sieht, das ist quasi eine losgelöste Aussage. So, auch hierzu würde ich gerne nochmal hören, ist jemand ausdrücklich der Meinung, dass wir das so nicht lassen sollten? Ich höre keinen Widerspruch. Zustimmung sehe ich auch. Okay, dann beschließen wir mal, dass wir auch diesen Einschub lassen und damit ist diese Frage beantwortet. Okay, so, dann geht's in dieser Frage bzw. in der Antwort zur zweiten Frage noch ein bisschen weiter. Und zwar habe ich hier und an einer weiteren Stelle zwei Aussagen formuliert, die wir im Rahmen unserer Outreach-Veranstaltung so festgestellt haben. Es geht nämlich um Unklarheiten. Hier in dem Fall nämlich um den Einbezug von Additional Tier 1 Instruments. Also es geht quasi um Eigenkapitalbestandteile. Und wir haben interessanterweise ja Aussagen des ISB in den Outreach-Events bekommen. Und als wir das in der Arbeitsgruppe diskutiert haben, kam dann ganz klar der Hinweis, wir sollten das mal aufgreifen. Und zwar auch höflich, aber doch deutlich darauf hinweisen, dass eben genau das gesagt wurde, wenn es auch nicht ausdrücklich im Entwurf steht. So, und das ist hier der Fall und in der nächsten oder übernächsten Frage kommt nochmal was Vergleichbares. Ich wollte das nur nochmal hervorheben und euch ausdrücklich fragen, ob ihr auch einverstanden seid, so wie die Arbeitsgruppe vorschlägt, dass wir diesen vorsichtigen Hinweis auf getroffene Aussagen einbeziehen, einfach um zu sagen, das klingt gut, steht aber nicht explizit im Entwurf und deswegen bitten wir um Klarstellung, ob das oder inwieweit das möglich ist. Gero, bitte.
Ja, definitiv finde ich sinnvoll. Denn in der Praxis dann in Gesprächen mit dem Wirtschaftsprüfer, mit dem Enforcer oder wem auch immer, bringt es ja nichts zu sagen, das ist in irgendeinem Outreach-Event gesagt worden oder in einem Podcast in Minute 37:11. Oder so etwas. Von daher ist es sicherlich hilfreich, wenn das, wie gesagt wurde, dann auch aufgenommen wird in einem offiziellen Dokument.
Okay. Hat noch jemand Meinung dazu? Gut, dann würde ich sagen, dann ist diese Idee, diese Aussagen hier zu formulieren, bestätigt und dann lösche ich die Frage und damit belassen wir es dabei. Okay, dann gehe ich mal weiter und komme zur Frage 3. Also jetzt geht es natürlich in Frage 3, wird es dann immer spezifischer. Jetzt geht es um das Net Repricing Risk Exposure. Die hier formulierten Aussagen sind natürlich entnommen aus dem, was wir aus den ganzen Arbeitsgruppensitzungen protokolliert haben. Das haben wir ja intensiv auch diskutiert, hatte ich alles vorgestellt. Deswegen will ich das jetzt nicht nochmal im Detail erläutern. Auch hier kommt zunächst nochmal die Frage, auch in diesem Fall gibt es eine spezifische Aussage aus Sicht der Versicherer. Und zwar ist auch die fundamental, deswegen ist sie hier herausgelöst aus der Antwort zu Frage 11, nämlich wie überhaupt das Repricing Risk determiniert oder quantifiziert wird. Und diese Idee des NRE ist aus Sicht von Versicherern ganz anders zu würdigen. Und deswegen mit der gleichen Logik haben wir hier so einen Einschub. Und ich will auch hier nur noch mal das Okay abholen, ob ihr einverstanden seid, dass wir diesen Einschub quasi die Meinung der Versicherungsbranche hier lassen. Okay, ich höre keinen Einspruch, ich sehe Nicken, dann würde ich sagen, das ist als Beschluss, dann lassen wir diesen Einschub hier ebenfalls. Das ist dann auch der letzte dieser Kategorie. Also wir haben, wie ich ja sagte, in Frage 1, 2 und 3 jeweils so einen kleinen Extrakt. Okay, wir kommen zur vierten Frage. Hier geht es um Designated Derivatives und hier auch da die ausführliche Antwort. Also man kann hier sehen, im Wesentlichen ist das ja eher Zustimmung mit Hinweis auf einige Unklarheiten. Und eine besondere ist eben die Berücksichtigung von internen Derivaten, die zwar den gleichen Zweck erfüllen, aber eben nicht dieser strengen Anforderung externer Derivate gerecht werden. Und hier ist Ähnliches, nämlich auch hier hatte sich der ISB ja im Outreach geäußert. Und die Äußerung greifen wir auf. Wir verweisen eben darauf, dass das im Outreach besprochen wurde und bitten um Klarstellung. Und deswegen möchte ich auch hier nur noch mal hören, ob ihr auch an diesem Punkt oder in diesem Abschnitt einverstanden seid, dass wir den ausdrücklichen Hinweis auf den Outreach hier formulieren. Gero, bitte.
Wieder ein klares Ja mit dem gleichen Argument. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, interne Derivate externalisieren. Und da ist nicht geholfen, wenn man dann im Gespräch in der Praxis auf irgendwelche Outreach-Events verweist oder nicht. Von daher finde ich das gut so.
Gibt es noch weitere Meinungen oder andere Meinungen? Okay, keine anderen Meinungen. Gut, dann haben wir auch hier einen Konsens und das bedeutet, wir lassen die Aussage so, wie sie hier formuliert ist, drin. Gut, so, jetzt kommen wir weiter zur Frage 5 beziehungsweise zu den Fragen 5 fortfolgende. Auch hier ist natürlich einfach zusammengefasst zu sagen, das alles sind natürlich die Aussagen, die in den Arbeitsgruppen getroffen wurden, systematisiert, wobei man sicherlich mal erwähnen darf, gerade bei der Zuordnung der Aussagen zu den einzelnen Fragen. Und hier geht es bei dem Thema Risk Mitigation Objective und Benchmark Derivatives ja um den Kern dieses Modells, dieses theoretischen Modells. Da ist schon immer noch ein bisschen schwierig, weil ja die kritischen Aussagen nicht immer so auf diesen einen Unterpunkt bezogen werden können. Da ist manchmal auch das große Ganze gemeint. Und deswegen ist die Formulierung hier zwar prinzipiell alles richtig, aber die Aufteilung ist möglicherweise dann auch nochmal im Herbst nochmal ein bisschen anzupassen. Aber der aktuelle Stand ist dieser, das ist also auch nach Feedback so der bestätigte Zwischenstand. Ich blätter mal weiter, also es gibt hier jetzt keine ausdrücklichen Rückfragen an euch. Deswegen würde ich es ganz allgemein halten und mal hören, hat jemand zu den Antworten zu Frage 5 und 6 noch irgendwelche Einwände oder sonstigen Gedanken? Also ich sehe nichts, ich höre nichts. Dann will ich mal festhalten, dass ihr also auch hiermit vorläufig einverstanden seid und es also keinen Änderungsbedarf gibt. Gut, dann würde ich mal sagen, dann haben wir den schwierigen und kniffligen Teil tatsächlich hinter uns. Denn jetzt geht es um die Fragen bzw. Antworten zu relativ einfachen und abgrenzbaren Aspekten. Zunächst mal Frage 7, Beendigung des Risk Mitigation Accounting. Hier gab es ja prinzipiell keine großen Diskussionen. Klar, auch hier gibt es im Detail ein bisschen Unklarheiten, das haben wir entsprechend formuliert. Aber insofern ist die Antwort hier zu dieser Frage nicht besonders kompliziert oder strittig. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten, Frage 8. Da geht es ja um Erstanwendung und Streichung oder Außerkraftsetzung von IS 39. Nun, das ist natürlich durchaus kontrovers und vor allem auch kritisch diskutiert worden. Wir haben, wie ihr ja sehen konntet, hier in der Antwort zu Frage 8, aber auch im Coverletter, einen ganz deutlichen Hinweis, nämlich zu der Frage IS 39 außer Kraft setzen oder nicht. Und da ist, um es kurz zu machen, wie ihr auch seht, ja, die Aussage ist, dass, ist es schon sehr kritisch und das hängt zwar ein bisschen davon ab, wer überhaupt IS 39 Hedge Accounting anwendet, aber solange eben Risk Mitigation Accounting kein anwendbarer, in der Breite anwendbarer Ersatz ist, ist das Streichen von IS 39 prinzipiell ein Problem. Und das wird hier nochmal ausführlich deutlich gemacht. Und insofern will ich nur nochmal darauf hinweisen, das ist eine deutliche Kritik, allerdings ist die jetzt auch nicht strittig, da war die Meinungsbildung klar und einheitlich. Ja, auch hier kurze Rückfrage, hat jemand aus eurer Sicht noch Gedanken oder Einwendungen gegen diesen Vorschlag hier?
Ich finde das gut so. Natürlich möchte das ISB den IS 39 ablösen, aber den Entwurf, so wie wir ihn jetzt sehen, der ist halt einfach nicht besser oder nicht anwendbar in dieser Reihenform. Und solange wir keine bessere und vernünftig anwendbare Alternative bekommen, brauchen wir weiterhin IS 39.
Ja, gut. Also Jens.
Ja, also ich nochmal Gero zu bestätigen. Ich glaube, wir müssen schon sehen, dass wir diese Aussage sehr klar machen, weil ja eigentlich der Startpunkt war, wenn RMA kommt, tweaks ja back and forth, ja, dann schaffen wir das ab. Und dann muss natürlich RMA natürlich so gut sein. Im Idealfall wäre es natürlich so gut, dass man guten Gewissens das Ding abschalten kann. Ja, also das wäre natürlich der Idealzustand und so hatte man ja auch mal geplant. Ich sehe das aber nicht. Ich sehe natürlich im Gegenzug dazu natürlich jetzt, machen wir noch mehr Alternativen ins System rein, Accounting-Alternativen. Aber das hat der ISB ja jetzt auch ein bisschen in der Hand, ja, das zu machen. Aber jetzt einfach zu sagen, also wir unterstützen grundsätzlich die Stoßrichtung, vielleicht mit Verbesserungen des Modells, aber wir und immer gleich sozusagen Gegenzug zu sagen und deswegen akzeptieren wir auch die Abschaltung von 39. Ich glaube, das ist jetzt aktuell noch nicht so sichtbar, deswegen finde ich den Satz gut. Oder den Absatz gut.
Peter, bitte.
Ja, wenn wir jetzt EAS 39 haben und künftig RMA und dann haben wir zwei Unternehmen, die beide anwenden, dann habe ich ja als Analyst ein Problem, weil dann kann ich ja die beiden Unternehmen nicht mehr richtig vergleichen, oder?
Ja, also grundsätzlich Frage. Schon, dass... Achso, Entschuldigung.
Nee, das war eine Frage, genau.
Grundsätzlich schon, das Problem hast du jetzt aber auch schon. Mhm. Also du hast ein Portfolio für Value Hedge, den wenden nicht alle an. Ich habe mit einer Bank gesprochen, die es nicht macht oder die ihn gerade erst einführen möchte. Du hast jetzt bereits einen bunten Strauß. Ich bin mir aber sicher, wenn man den Entwurf, so wie er hier jetzt steht, hinstellen würde als Alternative, als Option, dann hätten wir keine Diversity in Practice, weil den würde keiner anwenden. Also das Ganze brauchen wir halt so lange, bis es etwas mindestens Adäquates, im Idealfall natürlich Besseres gibt und das jetzige oder was hier zur Diskussion steht, ist nicht besser. Und die Gefahr ist halt, so wie Jens sagt, dass RMA eingeführt wird und dann alle dastehen mit Riesenaufwänden und mit einem im Endeffekt nicht sinnvoll oder nicht komplett sinnvoll anwendbaren neuen System.
Also du bist der Meinung, dass die Option, das RMA-Modell anzuwenden, die Vergleichbarkeit der Banken nicht verbessert dadurch.
Dieses System, so wie es ist, glaube ich, ist kaum anwendbar. Wenn man es mit ins Schaufenster stellen würde, als Option würde es keiner anwenden, dann hätte man, glaube ich, nicht mehr Diversity in Practice als ohnehin schon. Wenn man es jetzt für alle verpflichtend macht und IAS 39 einführt, dann haben wir insgesamt ein Riesenproblem. Wenn es so verpflichtend wird, wie es hier jetzt steht. Dann reden wir über ganz andere Probleme.
Ja, Jens, bitte.
Peter stellt natürlich eine sehr gute Frage an der Stelle, ja. Ich hatte es ja auch gerade gesagt. Ich meine, ich stelle jetzt vielleicht noch ein Spielzeug nebendran. Ich teile deine Einschätzung, Gero, das ist ein Spielzeug, das wahrscheinlich ein Ladenhüter wäre in der Vorweihnachtszeit, ja. Aber ich sehe das ähnlich. Du hast aber tatsächlich schon, das hat Gero auch gesagt, ja, jetzt schon sehr viele Möglichkeiten, dein Zinsrisikomanagement in irgendeiner Form abzubilden. Du kannst gar nichts machen. Du musst ja kein Hedge Accounting machen. Du kannst gar nichts machen. Du kannst die Fair Value Option versuchen zu nutzen. Du kannst Cashflow Hedging machen. Du kannst Fair Value Hedging in verschiedenen Varietäten machen. Portfolio Hedging, Mikro Hedging. Und du kannst da auch noch unterschiedliche Spielarten davon machen. Also es ist ja nicht so, wenn du ein Mikro-Hedge machst, dann sieht der immer gleich aus, oder ein Mikro-Hedge-Modell. Also wenn du mal durch die Häuser gehst, haben doch die Banken teilweise sehr unterschiedliche Modelle, auch Portfolio Fair Value Hedge übrigens, implementiert. Also es ist sogar, besteht meines Erachtens manchmal auch so ein bisschen die Gefahr, dass da so eine Pseudo-Vergleichbarkeit hergestellt wird, weil man sagt, die machen Hedge-Accounting, ja, und dann passt's. Realität ist, das ist sehr unterschiedlich, auch innerhalb von Bankkonzernen. Übrigens gibt es unterschiedliche Modelle, die angewendet werden für unterschiedliche Portfolien, Retail versus Corporate Lending zum Beispiel, ja, oder eben auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche zugekaufte Banken, die schon ein System implementiert hatten, das man nicht abschalten wurde. Also ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Problem, das du da ansprichst. Das hat jetzt, glaube ich, RMA wird zum Zweifel nur nominal verstärken, aber ich glaube, es ist heute schon da. Oder ich weiß es.
Vielleicht noch zur Ergänzung, Peter, ich kann deine Frage aus Nutzersicht natürlich auch komplett nachvollziehen. Das Grundthema oder die Grundursache ist schon, dass nicht nur das Hedge-Accounting, sondern das Hedging, also wie sichern sich Banken ab, in der Praxis halt komplett unterschiedlich sind. Das an einem ganz eher kleineren Beispiel wurde das auch in der Unterarbeitsgruppe deutlich. Hier schreiben wir ja, Pensionsverpflichtungen sollten mit aufgenommen werden, weil sie mitgehedged werden in der Praxis vom Risikomanagement. Kann Jens sicherlich besser beurteilen. Nach meinem Bild macht das nicht jede Bank. Einige machen es. Natürlich, Pensionsverpflichtungen haben ein Zinsrisiko. Einige berücksichtigen es klassisch in ihrem Hedging im Risikomanagement, andere nicht. Die Aufsicht geht eigentlich auch in die Richtung berücksichtigen. Soll heißen, in der Praxis unterscheiden sich die Risikoabsicherungen halt stark, und das wirkt sich dann auf unterschiedliche Modelle im Accounting aus.
Das ist richtig, Gero. Der Startpunkt ist schon eigentlich unterschiedlich. Das Hedge Accounting macht es nicht besser.
Ja. Also gut, ihr habt es ja ausführlich besprochen, dass die Vielzahl der Wahlrechte lassen natürlich immer unterschiedlichste Möglichkeiten zu. Und letztlich ist natürlich das, was der ISB ja hier will, ist, wir haben jetzt die Lücke Portfolio Hedge Accounting in IFRS 9 gibt es nicht. Die Lücke wird vermeintlich geschlossen und dann könnte man ja IFRS 39 abschaffen, denn dann gibt es nur das IFRS 9 Hedge Accounting und Risk Mitigation Accounting und nicht noch das Wahlrecht zwischen dem alten und neuen Standard. Auf der anderen Seite, und ich glaube, es ist wirklich auch fair formuliert, wir lehnen ja IAS 39 nur ab, solange das Risk Mitigation Accounting nicht richtig anwendbar ist. Man könnte aber auch anders sagen, wenn das Risk Mitigation Accounting so gut anwendbar ist und so viel besser ist, dass kein Mensch mehr freiwillig IAS 39 Hedge Accounting macht, also gar nicht mehr braucht, dann erst wäre der Fall gegeben, dass man mit gutem Gewissen den alten Standard auch abschalten kann. So krass steht es jetzt nicht drin, aber das ist natürlich der Gedanke dahinter. Und solange das nicht der Fall ist, gibt es immer noch welche, die unbedingt dieses Hedge Accounting brauchen, und für die ist es dann halt kritisch. Okay, aber ich höre raus, im Grundsatz seid ihr mit dieser Formulierung und vor allem auch mit dem deutlichen Vorbehalt einverstanden. Insofern würde ich sagen, dann bestätigen wir auch diesen Teil. Ja, gut, jetzt kommen wir zu den, ich sag mal, zwei unkomplizierten, also Übergangsvorschriften. Da haben wir natürlich zum einen die grundsätzliche Idee, ja, das, was da formuliert ist, das ist natürlich systematisch, konzeptionell verständlich und in Ordnung, aber natürlich gibt es immer praktische Probleme mit den Übergangsvorschriften, und deswegen ist das nochmal der Übergang vom alten Hedge Accounting zum neuen Risk Mitigation Accounting würde natürlich einiges implizieren, und das solle sich der ISB nochmal angucken. Aber das ist jetzt auch nicht neu, das hatten wir besprochen. und auch zu den Angabevorschriften, also hier Frage 10, gibt es prinzipiell deutliche Kritik. Also hier ist es eher unverständlich, nämlich warum im Detail diese ganzen Angaben verlangt werden. Auch das haben wir besprochen, deswegen ist dann hier also ist die Antwort kritisch, aber insgesamt auch unstrittig und ich sag mal konsensual. Hat jemand zu diesen Fragen oder Antworten 10 und 9 noch Anmerkungen oder Wünsche? Nicht der Fall. Gut. Dann bleibt noch die Frage 11. So, das will ich noch mal kurz erläutern. Also hier geht es ja um die ganz offene Frage des ISB, ob denn das Modell, angenommen man dürfte auch Versicherungsverträge einschließen, prinzipiell für Versicherer anwendbar ist. Und die Frage wurde sehr konkret formuliert, natürlich auf die Branche bezogen, aber auch auf die Idee, dass man schlichtweg Versicherungsverträge zusätzlich zum Einbezug in diese Portfolien stellt. Und ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, wir haben natürlich die Frage dann zum Anlass genommen, hier die Sicht, Meinung der Versicherungsbranche gesamtheitlich zu formulieren, sodass das auch in sich konsistent und schlüssig ist. Und deswegen ist die Antwort also hier länger als nur die eigentliche Frage und das ist dann hier auch entsprechend strukturiert. Ich habe sogar auch nochmal die Hauptaussagen, die wir ja in der UAG Versicherer so auch hervorgehoben haben, habe ich hier auch nochmal deutlicher markiert, damit auch diese längere Antwort ein bisschen Struktur kriegt. Und wie ich ja sagte, auch hier wurde die Arbeitsgruppe befragt und die haben zu dieser Formulierung keine Einwände gehabt. Insofern würde ich auch sagen, Patrick ist jetzt im Moment nicht da. Also gehe ich mal davon aus, dass das auch weiterhin gilt und dass wir das als Gesamtmeinungsbild der Versicherer so formulieren können. Hat jemand von euch hier noch Anmerkungen oder gar Einwände? Okay, Zustimmung sehe ich. Ich höre keine Einwände. Gut, das klingt toll. Dann haben wir auch diesen Teil beschlossen. Und damit sind wir am Ende der Stellungnahme angekommen. Ja, damit haben wir das erreicht, was wir heute wollten. Nämlich, wir sind einmal durch den Entwurf komplett durch. Wir haben die konkreten Fragen jetzt beantwortet, geklärt. Es gibt bis auf einen Punkt am Anfang, den ich im Coverletter hier festgehalten hatte. Da will ich die Aussage nochmal ein ganz kleines bisschen anpassen. Aber im Übrigen seid ihr also einverstanden und damit haben wir das Wesentliche geschafft. Wir haben also den Stellungnahmeentwurf jetzt beschlossen. Ja, ich komme nochmal kurz zurück in zwei Sätzen. Also wie wir vorhin schon überlegt haben, machen wir das jetzt so, dass wir diesen Stellungnahmeentwurf als den derzeitigen Meinungsstand quasi einfrieren. Wir werden ihn also jetzt noch nicht übermitteln, sondern der konkrete Vorschlag war, dass wir im September die Arbeitsgruppen nochmal einberufen. Wir wollen dann nochmal hören, ob es neue Erkenntnisse gibt. Und ob es neue gibt oder nicht, werden wir dann in der Oktobersitzung hier im Fachausschuss besprechen. Und dann könnt ihr nochmal sagen, ob wir damit daraufhin dann etwas anpassen sollen oder ob es dabei bleibt. Gut, dann ihr könnt gerne nochmal, wenn ihr noch Gedanken habt jetzt zum weiteren Vorgehen oder irgendwelche anderen Ideen, dann bitte äußern. Aber ansonsten würde ich sagen, Sven, wir haben alles besprochen, was heute wichtig war. Und meinerseits können wir das Thema damit beenden.
Ja, super. Danke dir, auch dass du nochmal skizziert hast, wie jetzt so der weitere zeitliche Fahrplan im Prozess ist. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung von mir, weil es ja gerade auch nochmal zum Sprache kam, dieses Denken in Optionen, nenne ich es mal. Das ist auch ein Punkt, der bei ASAF nochmal ein Stück weit thematisiert worden ist. Ich hatte das auch nochmal angesprochen und ein paar andere auch so in der Kommunikation, wenn man jetzt diesen Exposure Draft sozusagen vermarktet, da sozusagen nochmal klar ein Szenario aufzuzeigen, was eigentlich der Deal ist, nämlich dass der Deal die Ultima Ratio am Ende wäre, dass eben dann auch sozusagen Zug um Zug IS 39 eben komplett abgeschafft und zugemacht wird und unter dem Aspekt man sich jetzt natürlich auch diesen Exposure Draft angucken muss, weil das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich habe eine Optionalität noch weiterhin verfügbar oder eben nicht, weil wir dann eben in das Szenario laufen könnten, naja, dass entweder jemand, ich sag mal, durchs Raster fällt, weil er sich vom neuen Ansatz nicht abgeholt fühlt oder einfach gar nicht im Scope ist. Und das aber nach ES 39 gegebenenfalls der Fall war. Und deswegen macht das natürlich schon einen Unterschied und ist ganz wesentlicher Teil in der Kommunikation zu sagen, ja, also pass auf, der Deal ist, dass auch ein Teil der jetzigen Regelung eben verschwindet. Und da bin ich mir manchmal noch nicht so ganz sicher, ob das dann bei jedem so ganz klar und präsent war in der Diskussion, wie das funktionieren sollte. Und dann, glaube ich, kriegt man natürlich auch nochmal so ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge, wenn man sagt, das ist jetzt nicht nur ein zusätzliches Angebot, sondern das ist dann eben wirklich eine ersetzende Regelung. Gut, okay. Also ja, dann denke ich, haben wir es soweit erstmal zu Risk Mitigation für heute. Vielen Dank, Jan. Wir sind jetzt sogar ein bisschen vor der Zeit damit durch.